Ja, herzlich willkommen auf dem Tequinox-Markt, lieber Max.
Danke, Jascha. Thematisch passend sage ich, los, spill the tea, ne?
Ich hoffe nicht. Ich habe nämlich hier passend dazu einen schönen Mate-Tee neben dem Laptop stehen. Ich hoffe, dass mir der nicht umfällt. Aber selbst wenn, wir haben hier genug Möglichkeiten hier zum Nachschenken.
Ich wollte gerade sagen, schickst du deinen Teapup-Salem einfach los, den neuen Mate holen, so.
Ja, genau, so sieht's aus. Das ist wahrscheinlich der grüne Tee, den man hier in dem Spiel sieht.
Ja, könntest du haben. Da sind sie ja nicht so ganz genau, was die einzelnen Sorten angeht.
Ja, wie angekündigt, ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen zu Board Game Bravery, wo wir über was brandneues, glaube ich,
ja,
also was ziemlich Neues sprechen heute.
Habe ich auch am Messe mitgenommen.
Kochend heiß gerade. Genau, frisch vom Herd runtergeholt. Wir sprechen über das wirklich, wirklich wunderbare Tea Witches. Das ist mal wieder so eine richtige Herbst-Vorwinter-Empfehlung, würde ich mal sagen, was so den Coziness-Faktor angeht.
Definitiv. Also Tea Witches ist am besten genossen, nicht direkt nach dem Essen oder vor dem Essen, sondern einfach mit einer heißen Tasse Tee.
Ja, absolut. Das stimmt.
Thematisch passender kann es für so ein Spiel wirklich nicht sein. Es ist schon echt cozy, sagen wir es mal so.
Ja, wirklich. Wobei man gucken muss, dass man genug Platz hat, um auch noch einen Tee irgendwo hinzustellen bei diesem Spiel. Aber da sprechen wir gleich noch drüber. Es ist wirklich ein Kennerspiel mit einem gewissen Umfang und hat uns dementsprechend natürlich ziemlich stark angesprochen, würde ich mal behaupten.
Das auf jeden Fall.
Beziehungsweise dich, Max, als du auf der Messe warst.
Oh ja. Da muss ich die Props an Mona weiterreichen, weil die hatte das schon vorab gesehen und festgelegt, dass wir das auf der Messe definitiv besuchen und testen müssen. Von daher kann ich mir das nicht ganz selber zuschreiben, aber ich kann mir zuschreiben, dass ich es auch toll fand.
Ja.
Das ist auch eine Leistung.
Deine Freundin ist sehr, sehr weise.
Das auf jeden Fall. Und bezüglich Thema Tee am Tisch unterbringen. Kennst du diese Mützen, wo du diese Bierdosen reinstellen kannst? Da links und rechts so eine Teetasse rein. Und dann kannst du auch Tee beim Spielen trinken und hast sogar die Hände frei. Ist das nix?
Ich kann mich gerade nicht entscheiden, ob das gediegen oder assi ist.
Naja, du musst ja nicht irgendwie so ein Baseball-Cap da haben. Du könntest ja auch so eine gediegene, diese Schiebermützen tragen oder diese leicht gepufften Mützen, die sie da zu der Zeit so von Downton Abbey und so getragen haben, wenn sie auf Jagd waren. Oder kannst du einen Hut nehmen, von mir aus auch. Dann passt du noch besser zu Tea Witches.
Das stimmt allerdings. Max, was ist denn Tea Witches überhaupt?
Ja.
Gib uns doch mal so die Kernfakten.
Ich werde mal ein paar Kernfakten auf den Tisch klatschen. Tea Witches, haben wir schon gerade drüber gesprochen, ist der Titel des Spiels von Manny Vega, das neueste Spiel derzeitig. Und wurde, und jetzt kommen wir zu einem spektakulären Dings, wurde bei OP Games, also OP, wie die Operation, verlegt. Die hießen früher mal USA Opoli, und das ist schon wieder so ein Funfact. Das war ein Verlag, der sich eigentlich mal zum Ziel gesetzt hatte, eine Heimstätte für Monopoly zu werden.
Okay.
Also recht ulkig, wie ich finde. Haben sich dann 2019 in The OP Games umbenannt. Ist vielleicht auch einfacher als USA Opoli. Das ganze Spiel Tea Witches ist für 2 bis 4 Spielende ausgelegt. Und Spielempfehlung ist so ab 12 Jahren. Und ich würde instinktiv sagen, damit kann man ganz gut fahren mit 12 Jahren. Damit kann man die grundsätzliche Komplexität des Spiels, denke ich mal, ganz gut erfassen.
Ja, würde ich auch so einschätzen.
Ne, also hätte ich jetzt auch gesagt. Das ganze Spiel braucht, wenn man die Erklärung natürlich wieder mal ausklammert, ne, Erklärung dauert immer lange, besonders bei Tea Witches gibt es viel zu erklären, aber wenn man es erstmal drauf hat, würde ich ganz stark behaupten, schafft man das Ganze so in ungefähr einer Stunde 20 durchzuspielen, oder?
Findest du wirklich? Ich hätte es länger eingeschätzt.
Also wir haben sehr lange gebraucht, weil wir sehr lange über unsere Züge nachdenken. Aber die durchschnittliche Spielzeit richtet sich ja eigentlich eher nach instinktiven Spielern und nicht nach Leuten, die ihren letzten Zug 20 Minuten planen. Ne, also.
Ja gut, wenn wir das als Maßstab nehmen, könntest du recht haben. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie lange wir gespielt haben, nachdem ihr erklärt hattet. Ich glaube, wir waren auch unsere 2 Stunden da dran, oder?
Wir haben sogar tatsächlich länger gespielt. Wir haben mit Erklärung und allem drum und dran waren wir 3,5 Stunden zugange.
Uiuiui.
Liegt aber auch
aber
bei uns
wie du schon
in der
sagst,
Gruppe.
Es ist,
Entschuldige?
Ja. Nee, es, genau wie du sagst, es ist ein bisschen SpielerInnen abhängig, denke ich mal, ne?
Ja.
Wenn man jetzt Also ich würde mal behaupten, wir sind nicht die Zielgruppe, die Mechaniken erstmal verstehen muss, ne? Nachdem sie erklärt sind, dann haben wir ja schon so eine gewisse Brettspielvorbildung, möchte ich mal sagen. Aber es kommt dann noch drauf an, wie du gerade meintest, ne, ob man jetzt das Maximum rausholen will oder ob man das Ganze ein bisschen lockerer spielt.
Ja. Also ich denke mal, der Durchschnitt der Spieler wird so ungefähr 60 Minuten für so eine Runde brauchen. Kann ich dir sagen, zu zweit klappt das auf jeden Fall. Mona und ich haben das ja auch schon ein paar Mal zu zweit gespielt, nachdem wir es von der Messe mitgenommen haben. Zu viert liegt es halt einfach daran, mehr Spieler gleich mehr Zeit. Also ist richtig. Auch wieder so ein Spiel, wo ich der Meinung bin, dass die Einschätzung da auf dem Karton eher, sag ich mal, Spieler pro Zeit sein müsste oder Zeit pro Spieler so.
Das wäre generell mal eine schlaue Änderung, finde ich, dass man da mal so einen Standard irgendwie setzt.
Oh, das muss ich sagen, das machen viele Spiele schon, das finde ich immer sehr sympathisch. Wenn dann auf den Kartons irgendwie draufsteht, Spielzeit, keine Ahnung, 10 Minuten pro Spieler oder 40 Minuten pro Spieler oder was auch immer, dann kann man das viel, viel besser einschätzen, finde ich. Und meistens ist es dann auch realistisch eingeschätzt von den Verlagen. Also,
ja.
Was so meine persönliche Erfahrung damit anbelangt.
Also summa summarum, wenn ihr Tea-Witches das erste Mal spielt, plant ein bisschen Zeit ein, weil da werden wir noch hinkommen, das Spiel hat mechanisch so viel, was da abgeht, was man erstmal erklären muss. Es ist viel los.
Die Erklärzeit, die nimmt weite Teile, sag ich jetzt mal, ein. Dafür ist es, finde ich, wenn es erklärt ist und einmal verstanden ist, ist es sehr, sehr eingängig, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das finde ich, ist einer dieser bemerkenswerten Punkte an dem Spiel. Da können wir bei den Tops und Flops einmal drüber sprechen. Ja, genau wie du sagst.
Preislich ist das ganze Spiel auch in einem okayischen Bereich, finde ich. Das kostet nach aktuellen Angaben, je nachdem, wo ihr es kauft. Wir haben es zum Beispiel auf der Messe gekauft, da gab es ein bisschen Rabatt für das Ganze. Aber so der durchschnittliche Preis bei den Händlern liegt bei 60 Euro für das Spiel. Finde ich, ist auch prinzipiell erstmal nicht schlecht. Ne?
Ja, finde ich auch für den Umfang, den das bietet, auf jeden Fall.
Genau. Ihr habt noch die Möglichkeit, da bin ich ja immer ein großer Fan von, wenn es sowas gibt, ihr könnt noch ein Upgrade-Kit kaufen. Da habt ihr dann die Toppings und die Teesorten, was das ist, erkläre ich nachher noch, habt ihr dann in Acryl- und Holztokens dabei. Das ist nochmal ein ganz nettes Upgrade, finde ich.
Ich kann mir vorstellen, dass das auch richtig gut zur Stimmung des Spiels beiträgt, ne? Weil ich finde, Holz ist sowieso so ein schönes, warmes Material, auch bei Brettspielen.
Ja, und vor allen Dingen ist das Upgrade-Kit, finde ich, für den Umfang von, jetzt lass mich mal eben ganz kurz meine Mathe-Magie machen, 183 Tokens müssten sein laut meiner Liste, wovon du 75 Holz-Tokens hast und 108 Acryl-Tokens, ist das mit 29 Euro auch nicht teuer. Also, wie gesagt, 180, also über 180 Tokens werden da ausgetauscht. Das finde ich für ein Upgrade-Kit nicht teuer. Da habe ich schon dümmere Preise gesehen für sowas. Also von daher, alles an sich ganz, ganz human eigentlich. Nur, ich habe euch jetzt schon die ganze Zeit unterschlagen. Was für ein Genre, was für ein Setting und Spielthema deckt Tea-Witches eigentlich ab? Also, nebst dem sehr, sehr offensichtlichen, dass es um Hexen geht, die Tee kochen, ist das Ganze ein Worker-Placement-Game, wo wir eine gewisse Push-Your-Luck-Mechanik mit dabei haben. Und die länger Zuhörenden unter euch werden sich jetzt wundern, Max hat sich noch nicht über das Spiel aufgeregt, obwohl eine Push-Your-Luck-Mechanik dabei ist. Ja, habe ich noch nicht. Kommt wahrscheinlich auch nicht, weil diese Push-Your-Luck-Mechanik ziemlich gut gemacht ist, finde ich. Schon mal leicht angeteasert für alle von euch, die Port Royal da draußen kennen. Wir bewegen uns in einer ähnlichen Richtung.
Genau, es hat einen Fallschirm, so würde ich es mal bezeichnen. Na, der Push-Your-Luck-Prozess.
Ja.
Ja, und ich habe, als ich so drüber nachgedacht hatte, welche Mechaniken hier drin sind, wie man das einordnet, da kann man, glaube ich, eher schon fragen, was ist eigentlich nicht in diesem Spiel drin? So am Ende gesehen. Aber vielleicht später mehr dazu.
Ja, das stimmt. Du hast viele verschiedene Sachen drin, das stimmt schon. Aber die Übermechanik ist ja wirklich ein Worker-Placement-Spiel.
Ja.
Und die Artworks kommen, und das muss man auch wieder hervorheben, das war mit einer der Gründe, warum wir es uns auch angucken wollten, weil von der Mechanik hatten sie online natürlich noch nicht so viel erzählt. Die Artworks sind natürlich wieder von Sandara Tang. Und wir, also Mona und ich für unseren Teil, lieben die Artworks von Sandara Tang. Die hat ja schon die Flamecraft-Spiele illustriert und hat mit Tea-Witches dann jetzt noch ein schönes Spiel mit Manny Vega illustriert, wo wir dachten, oh, das sieht toll aus, das wollen wir haben. Ne? Also da war wie bei dir mit Beth Sobel, so ein bisschen der Kaufwille schon durch den Artist ausgelöst.
Ja, kann ich verstehen. Also ich kann mich auch nur anschließen. Das ist so, so schön und cute alles gemacht. Ist wirklich ein Fest für die Augen.
Ja, das definitiv. Und Jascha, bei der Recherche, weil mich mal interessiert hat, wo Sandara Tang noch so ihre Finger mit drin hatte, gibt es einen Punkt, da habe ich nicht mit gerechnet. Das ist nämlich das Lord of the Rings Living Card Game.
Ja.
Mit diesem freundlich quietschigen Artwork-Style hätte ich die nie im Leben zu einem Herr-der-Ringe-Kartenspiel gebaut. Du?
Nee, tatsächlich nicht. Also hat sie da einzelne Karten gemacht? Konntest du dir eine ansehen, die direkt von ihr kommt?
Oder? Da sind leider nur, also dafür müsst ihr die Kartensets wahrscheinlich kaufen, aber ich kann online die Sets einsehen, die sie mitgestaltet hat. Und wenn du dir die Sets im Innern anguckst, dann sind das teilweise echt ganz schön gruselige Nazgul-Gestalten und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob sie alles davon gemacht hat oder ob das nur Teile davon sind, ne?
Mhm.
Aber das ist schon faszinierend. Nennen wir es mal vorsichtig so. Sehr, sehr flexibler Artstyle.
Wollte ich gerade sagen, also stilistisch ein Multitalent anscheinend. Ja. Das ist sehr cool.
Und bei der Recherche bin ich auch auf was gestoßen, was ich dir wärmstens für deine Wunschliste empfehlen möchte, Jascha, weil bei diesem Spiel musste ich sofort an dich denken. Das ganze Spiel heißt, um einen ganz kleinen Ausflug zu machen, Trinket Trove. Und da drauf ist eine süße kleine Maus, die einen Laden für komische Kuriositäten hat, wie es scheint. So eine Muschelflöte, die hält gerade einen Bärenstein hoch, Zahnräder als Windspiel und hier und da.
Oh, ich hab's gerade mal aufgerufen. Das sieht ja schon wieder, das erinnert mich an die Stunde der Maus so ein bisschen, auch vom Style, nicht nur weil eine Maus drauf ist.
Und der süß. Untertitel ist ja der geilste. Collector Critters trade human trinkets to decorate their cozy burrows. Das klingt doch schon mal geil.
Ist kurz und präzise.
Das klingt doch einfach schon mal geil. Da musste ich auf jeden Fall sehr an dich denken und dachte mir, das musste Jascha mal empfehlen.
Max, warum tust du mir das an?
Weil ich an dich denke aus. Und an deine Geburtstags- und Weihnachtswunschliste denke. Und wir haben bald Weihnachten. So pervers das auch klingt, für mich war gestern gefühlt noch Ostern, aber wir haben bald Weihnachten, Jascha.
Oh, wir waren gestern in Findorf auf dem Wintermarkt. Da ist schon hier der hat jetzt gerade angefangen. Und ich bin so ein bisschen in Weihnachtsstimmung gekommen. Also es ist nicht so abwegig für mich, Max.
Ja, die Weihnachtsmärkte ploppen jetzt auch so langsam aus dem Boden. Ich höre beim Autofahren mittlerweile wieder viel Radio. Und da ploppt dann hier und da auch mal wieder so auf, ja, jetzt ist schon der gesamte Innenstadtbereich von Hintertupfingen gesperrt, weil wir den Weihnachtsmarkt aufbauen, tralala, für den Straßenverkehr, lülülü. Na, also es geht langsam los, die Innenstädte spawnen ihre Weihnachtsmärkte.
ja, sehr schön.
Ja, das wollte ich einfach nochmal so als kleinen Side-Hint für dich loswerden, um deine Wunschliste ganz uneigennützig zu erweitern.
Auf die Liste damit.
Ja, sehr schön. Das war es aber eigentlich soweit mit den allgemeinen Infos zum Spiel von mir.
Ja, das ging doch gut. Ja, denke ich auch. Alles drin gewesen.
Zufriedenstellend erklärt, okay. Jascha, möchtest du mit der Story dazu weitermachen? Weil es gibt ja quasi eine kleine Story zu T-Witches. Das finde ich auch wieder wunderschön.
Ja, genau. So als kleine Einleitung, bevor wir zur Mechanik kommen, wie immer. Es ist ein kleiner Story-Part, also es gibt jetzt kein episches World-Building drumherum. Aber wenn wir überhaupt erstmal die Anleitung uns zur Hand nehmen, dann sehen wir, das ist erstmal im Englischen das Vendor Guidebook, also das Handbuch für den Verkäufer oder Standbetreiber. Und man kriegt das Setting auch direkt unten so, das ganze Cover auf der Anleitung ist so ein bisschen gemacht wie so ein Event-Plakat, ne, für diesen Markt, der da stattfindet. Da steht oben drüber, 4 Days of Tea and Magic, Tequinox Fair, Bright Witch City. Also wir kriegen das Setting, wir erfahren, es gibt diesen Teemarkt. Und dann auf der ersten Seite lernen wir dann einen Typen kennen, der mich ein bisschen an die Netflix-Serie Dragon Prince erinnert. Der heißt, warte, wo ist er? Influencer heißt er im Englischen. Hast du den auf Deutsch parat, Max, wie der heißt?
Nee, weil die Anleitung auch auf Englisch ist. Also
okay.
Ich habe auch keine deutsche Anleitung genau. Hier. Ich weiß gar nicht, ob eine deutsche Lokalisierung überhaupt schon da ist. Ich glaube nämlich nicht.
Ah, okay. Wird bestimmt noch folgen.
Wahrscheinlich.
Genau, und der gibt uns hier so eine kleine Introduction. Ne? Er ist halt offensichtlich ein Tee-Influencer der sich aus der Stadt Brightwich zugeschaltet hat. Also er macht wahrscheinlich da einen magischen Livestream oder so.
Ja, Sprycasting, hat er ja schon gesagt. Sprycasting live.
Genau, und der läuft hier über den Markt und besucht quasi die Teilnehmer und berichtet, wer es von da schafft, mithilfe von Hexerei und Magie im Grunde genommen da den besten Teestand und den besten Tee zu verkaufen. Es werden auch schon so ein paar Mechaniken hier in dem Text so genannt, ne, dass eben die Hexen ihre magischen Tee-Pups, das sind dann diese kleinen Teekessel, die quasi unsere Worker sind, ne, losschicken in die verschiedenen, kommt schon der nächste Wortwitz, Boutiquen, also Boutiques, ne, die Läden, die es eben gibt auf diesem Markt, um da einzukaufen, zu wirtschaften, Gäste irgendwie abzugreifen und so weiter und so fort und dabei eben auch ihre Verkaufsstände abzugraden, eine Fanbase aufzubauen und eben dann auch die passenden Teesorten und Toppings zu sammeln, um am Ende zu beweisen, dass ihr Tee der einzig wahre, überlegene Supreme Tea ist. Das wird am Ende ein bisschen zu episch, was ich aber sehr, sehr witzig finde. Sehr, sehr schön geschrieben. Ja, also wir sind da und nehmen an diesem Contest teil als SpielerInnen und wollen unsere Konkurrenz ausstechen, indem wir mit dem besten Tee überzeugen und eine Stammkundschaft uns aufbauen, die eben die Qualität unseres Tees zu schätzen weiß. Und das ist doch mal sehr, sehr schön. Ich musste eben kurz recherchieren, weil auf diesem Bild, was man hier sieht, wo der Typ so steht und diese ganzen, die Teapubs und so eine Katze hinter sich hat, da dachte ich erst, ich würde im Hintergrund das Disney-Schloss sehen. Und hab schon erst so ein bisschen Angst gekriegt. Oh oh. Wer weiß, was für ein Asset sie da genommen haben. Aber ich habe dann nochmal gegoogelt, es ist nicht das Disney-Schloss. Es ist nur meine komische...
Sehr gut.
Ist wahrscheinlich der Gesamteindruck von diesem Bild.
Sagst du, wie es ist, deine begrenzte Wahrnehmung, Schloss Disney.
Ja, so ist es. Jedes Schloss ist natürlich ein Disney-Schloss.
Oh, schön.
Ja, nee, das ist im Grunde genommen das Setting, in dem wir sind. Und ja, ich finde das sehr angenehm. Es ist schön formuliert und wir werden ja noch feststellen, das Spiel erzählt sich auch ein Stück weit selbst. Es gibt, wie wir es eigentlich gern haben hier im Podcast, es gibt viele, viele wunderschöne Metaphern, ein schönes Artwork und man braucht im Grunde gar nicht mehr Geschichte und kann sich das alles schön selber zusammenspinnen, was hier passiert.
Ja.
Das passt alles sehr, sehr schön in diesen Storyrahmen rein, was wir hier bei Tiwisches erleben.
Das auf jeden Fall. Also muss man sagen, ist wirklich toll umgesetzt und auch das Spielmaterial, finde ich, ist eine Wucht, da komme ich jetzt mal so ein bisschen zum Spielaufbau, würde ich sagen. Das macht es für uns alle am einfachsten. Der Spielaufbau ist denkbar toll angelegt. Ihr habt ein großes, sechseckiges City Center Gameboard sozusagen. Das ist der zentrale Platz in der Stadt, wo die ganzen einzelnen Läden sind, die eure Teapubs besuchen können. Das so schon mal so dazu. Das Ganze hat in der Mitte einen Brunnen, an dem so kleine Schälchen sind, wo Tee drin ist. Den könnt ihr drehen, das ist schon mal richtig fancy. Warum und wieso, machen wir gleich noch alles in der genaueren Erklärung, aber dass ihr so grob den Aufbau mal gehört habt. Dann hat jeder Spielende vor sich seine eigene Teehütte, also sein Teehut, das ist euer Playerboard. Das ist auch schön gestaltet, es gibt vier verschiedene Farben und jede unterschiedliche Farbe ist nicht einfach nur die Hexe in einer anderen Klamottenfarbe, sondern ihr habt wirklich thematisch unterschiedliche Hexen da draufstehen. Und das fand ich schon mal mega geil, einfach, dass da vier verschiedene Hexen quasi, beziehungsweise Hexen und Hexer drauf sind. Ich zum Beispiel habe den orangen Hexer gespielt und der sah so ein bisschen so Strandparty-mäßig aus. Sein Stand war eine aufgeklappte Muschel, so eine Sonnenliegemuschel und er selbst war auch so ein bisschen Fischmenschartig. Und das war mega geil, einfach so cool, kriegt man ja so richtig so Strand-Luau-Vibes, weißt du.
Ich hatte die grüne Hexe, die so ein bisschen, ja, so der Pflanzentyp ist, ne? Also die ist in so einem überwucherten kleinen Stand mit so Ziegeln, so ein bisschen oldschoolig, rustikal wirkt das Ganze. Und ja, und dann gibt es auch einen so einen Charakter, ich weiß nicht, wie man das bezeichnen will, die sieht ein bisschen aus wie so eine japanische Streamerin, weißt du, mit so einem großen Katzen.
Oh ja, die pinke Hexe, das stimmt.
Mit einer Katzenbude sitzt. Ja, genau, ja, also das ist halt... Die sind thematisch alle so witzig, also sehr cool gemacht und auch sehr appealing für uns als Brettspielfreunde und Freundinnen. Der Stand selber ist auf der linken Seite so als Illustration und rechts daneben ist ja im Grunde genommen unser Lager, ne, wo wir unterschiedliche Sachen am Ende lagern und das sieht erstmal aus wie so ein Kallax-Regal. So das typische Ikea, wo man so seine Brettspiele reinpackt.
Das stimmt, du hast recht. Das Kallax-Regal habe ich da noch gar nicht drin gesehen. Ich hatte mir so diesen alten Apothekerschrank irgendwie im Sinn dabei. Kannst mal sehen. Nobel geht die Welt zugrunde.
Natürlich.
Ja, dann haben wir den Rundentracker. Der Rundentracker sind quasi die 4 Tage der Messe von der Tiquinox Fair. Finde ich auch ganz nett passend, dass 4 Runden 4 Tage sind. Finde ich irgendwie ganz amüsant.
Mhm.
Und zusätzlich dazu haben wir noch unsere T-Pubs, also unsere Worker und unser Basiskartendeck. Und da kommen wir gleich zu den ganzen Detailfragen dazu sozusagen. Es gibt noch Münzen, ganz klassisch. Wir haben einen Rundentracker natürlich. Der Rundentracker, ganz cool, schlägt wieder die Brücke zur Einstiegsgeschichte. Der Rundentracker ist nämlich eine Kristallkugel auf so einem kleinen Sockel, wo dieser Influencer-Charakter drinne ist und quasi den runden Anzeiger spielt. Das ist eigentlich schon mit der Story verbunden ziemlich geil, finde ich.
Ich finde auch, ne, dass der dann da so Tag zu Tag neu unterwegs ist, das ist irgendwie, das passt halt alles so schön.
Ja, definitiv. Was ist das Ziel eigentlich? Wir versuchen mit unserem Tee, den wir ausschenken, am meisten Prestigepunkte zu sammeln, also am Ende der 4 Tage der Messe quasi die bekannteste Hexe unter den teeausschenkenden Hexen hier zu sein. Relativ simpel, wir sammeln Siegpunkte. Natürlich schöner aufbereitet und netter benannt, aber runtergebrochen: Siegpunkte sammeln, indem wir Aufgaben erfüllen. So. Der Rundenablauf ist dabei eigentlich an jedem Tag gleich. Das sind 2 Phasen unterteilt. Wir haben einmal die Beschwörungsphase, also die Summoning Phase. Da kommt ein Kartendeck, was wir alle haben, ins Spiel, nenne ich das jetzt mal. Dieses Kartendeck sind die Basic Witches. Da lachen Jascha und ich jedes Mal wieder drüber, weil wir Basic Bitches irgendwie immer im Hinterkopf haben. Aber
ich glaube fast, dass das die Anspielung da sein soll.
Das haben nur wir rausgefunden, ja schon. Nur wir.
Natürlich, natürlich.
Nein, aber da haben wir die Basic Bitches, Witches. Freudscher Versprecher, sehr schön. Dieses Deck habt ihr quasi gemischt, verdeckt neben eurem, unter eurem Board liegen. Und wir decken alle gleichzeitig. Also es gibt in dieser Phase keine Spielreihenfolge, sondern alle gleichzeitig. Decken wir so lange Hexen auf, bis wir entweder sagen, wir machen nicht mehr weiter, oder wir 2 identische Hexen gezogen haben. Denn die Hexen da drinnen haben alle unterschiedliche Farben, denn es gibt unterschiedliche Hexenzirkel, die diese Messe besuchen. Da merkt ihr vielleicht schon, wenn ihr Port Royal kennt, wo ich daher komme, mit den Farben. Die Farben sind nämlich auch bei Port Royal durchaus relevant. Was passiert also, wenn wir da durch die Gegend ziehen? Wir bauen uns im Endeffekt die Warteschlange vor unserer Teehütte zusammen damit.
Also welche Hexen stehen da bei uns an? Ja, und was für eine schöne Metapher das schon wieder ist, ne? Also großartig.
Es ist einfach toll. Es gibt auch gar nicht so wenig Hexenzirkel. Es gibt nämlich insgesamt, jetzt muss ich selber eben einmal durchzählen, es gibt 6 Hexenzirkel und, jetzt halten wir uns kurz fest, eine Trash Witch. Das ist die I want to speak to the manager Figur in diesem Spiel. Was die macht, erzähle ich euch gleich noch. Wir wollen also bei dieser Reihe möglichst viele Karten aufdecken, ohne 2 Hexen der gleichen Farbe zu ziehen. Die Hexen der gleichen Farbe sind jeweils 2-mal vorhanden. Also wir haben die gelben, pinken, lilanen, braunen, grünen, orangenen und eine schwarze Hexe dabei. Das ist, wie ihr euch hier schon denken könnt, die Trash Witch. Wir wollen keine 2 von denen gleichzeitig ziehen, weil wenn das passiert und 2 Hexen vom gleichen Coven, also vom gleichen Zirkel in unserer Warteschlange stehen, dann wird sich gebieft. Dann werden wir gehext, dann werden wir verflucht, sozusagen. Fragt mich nicht, warum das mit gleichen Zirkeln passiert. Man hat scheinbar interne Streitereien, von denen man keinem erzählt, wer weiß. Aber dann müssen wir quasi sofort unsere gesamte Schlange abräumen, bis auf die vordersten 3 Karten. Und das kann ganz schön wehtun.
Genau.
Wir haben noch einen weiteren Kartentyp in unserem Deck, nämlich die Familias. Das sind so kleine Liefertiere, sage ich jetzt mal. Das ist eine Katze, eine Kröte, eine Fledermaus. Die liefern euch bestimmte Zutaten gerade. Die werden auch mit aufgedeckt, sind aber am Ende keine Hexen, die in eurer Schlange stehen, die für euren Ruhm also relevant sind, für eure Prestige. No?
Mhm.
Du wolltest gerade was sagen, da habe ich drüber gequatscht, Jascha.
Nee, genau, du bist, glaube ich, gerade auf dem Weg dahin. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Okay. Was ist also nun das Ziel dieses Aufbaus in der Beschwörungsphase? Das hat zum einen den Vorteil, je mehr Hexen ihr da unten drin habt, desto mehr Prestige könnt ihr potenziell sammeln, indem ihr diese Hexen bedient. Das kommt in der nächsten Phase. Und der Spielende mit der längsten Warteschlange, ohne gehext zu werden, versteht sich, beginnt auch die zweite Phase. Also ihr seid dann der Startspielende an der ganzen Stelle. Und das ist teilweise, wir kennen das Thema Worker Placement. Auch hier gibt es Worker Placement Standardregeln, dass ihr nicht an Stellen euch hinstellen dürft, wo schon andere Leute stehen.
Mhm.
Macht den Startspieler unglaublich attraktiv und wichtig.
Ja, auf jeden Fall. Das kann echt entscheidend sein für die Strategie, die man sich im Zweifelsfall vorher müßig überlegt hat.
Ja, definitiv. Das ist aber auch soweit erstmal schon die Summoning Phase gewesen. Die Hexenzirkel haben alle unterschiedliche Fähigkeiten, die noch ausgelöst werden, wenn ihr sie aufdeckt. Bei der einen dürft ihr ein bisschen in die Zukunft sehen und euch die erste Karte vom Stapel angucken, bevor ihr sie aufdeckt, ob ihr da eine Doppelthexe quasi ziehen würdet und dann lieber sagt, ach nee, lass mal, ich lass den doch lieber liegen, ich mach nicht weiter. Ihr seid frei in der Entscheidung zu sagen, ich höre jetzt hier auf, ich will nicht weitermachen. Ihr seid nicht gezwungen weiterzumachen, außer eure Karte, die ihr gerade gezogen habt, war die Trash Witch.
Das war mir jetzt Absicht.
Nee, leider nicht. Ich muss mich da leider weiter als Idiot outen. Nee, aber das ist dann die Trash Witch. Wenn ihr die Trash Witch zieht, müsst ihr die nachfolgenden zwei Karten aufdecken. Da habt ihr keine Option. Mhm. Wenn ihr dadurch gehext werdet, habt ihr Pech gehabt. Dann wollte sie mit dem Manager reden.
Es ist wirklich so, die Trash Witches sind auch vom Artwork her so geil. Meine Trash Witch war ja männlich und sah so ein bisschen aus wie so ein Biker, der so einen Kassenbon in der Hand hatte und da so schreiend auf irgendwas zeigte. Wahrscheinlich war mit dem Preis oder mit der Bestellung nicht zufrieden. Und es ist einfach, es ist schon wieder so eine geile Metapher, dass du so einen unangenehmen Kunden oder eine Kundin dann auf einmal da hast, die dir da die Tour vermasseln will. Das ist einfach zu geil. Das ist auch immer so ein Lacher dann da drin. Ja,
und vor allen Dingen, du sprichst gerade einen wichtigen Punkt an, Jascha. Den habe ich nämlich noch nicht erzählt. Wir haben ja darüber gesprochen, dass die Hexen auf den Huts, also unsere Charaktere sozusagen, die wir spielen, alle unterschiedlich aussehen. Den einzelnen Farben sind auch bestimmte Basic-Decks zugeordnet. Also ihr habt immer ein festes Deck für die Orange, immer ein festes Deck für den Blauen und so weiter.
Mhm.
Der Trick an der ganzen Nummer ist, prinzipiell ist das gleich aufgebaut. Jede Hexenfarbe zweimal drinne, einmal die Trash Witch und vier Familiars. Die Artworks.
Genau, die Effekte sind ja auch die gleichen.
Alles ist quasi also gleich, nur die Artworks unterscheiden sich. Und das ist uns beim zweiten Mal spielen erst aufgefallen, weil wir so beiläufig auf die Karten der anderen geguckt haben und uns aufgefallen ist, warte mal, die Trash Witch bei Jascha sieht ja ganz anders aus als bei mir. Und da habe ich zu Mona geguckt, wie sieht deine Trash Witch aus? Zeig mal. Die sieht ja nochmal anders aus. Wie geil ist das denn? Also die haben für jedes Basic Witch Deck einen eigenen Figurenkader quasi gebaut, den du da hast.
Ja.
Mega geil. Es tut mir leid. Das hat mich so geflasht, als wir das beim Spielen festgestellt haben. Weil ich war so amazed davon. Ich so, geil. Das ist ja richtig cool, Alter.
Das Coole ist ja auch, dass du in der Regel das Basic-Deck von deinen Mitspielenden gar nicht so doll zu Gesicht bekommst. Ne? Also das wird wahrscheinlich gar nicht so groß auffallen, wenn man da einfach dieselben Artworks verwendet hätte.
Ja.
Aber dass man es da trotzdem gemacht hat für die Abwechslung, das ist ja einfach so ein bisschen in Anführungsstrichen unnötiger, rein ästhetischer Aufwand, den man da gemacht hat. Und das finde ich so cool, diese Liebe da drin. Sehr, sehr nett.
Ja, definitiv. Vor allen Dingen, weil du ja, wie du schon sagtest, du selbst siehst dieses Deck ja häufiger, deine Mitspielenden nicht so oft. Sorgt aber auch dafür, finde ich, dass es auch mal interessant ist, die Hexenfarben untereinander durchzutauschen. Also ich habe mir vorgenommen, wenn wir das nächste Mal rausfinden, werde ich nicht die orange Hexe spielen. Die habe ich jetzt dreimal hintereinander gespielt und habe dann, als ich das jetzt festgestellt habe, dass die Witches in dem Deck unterschiedlich sind, habe ich mir vorgenommen, ich nehme jetzt irgendeine andere Farbe beim nächsten Mal. Ich will sehen, welche anderen Hexen da noch drin sind. Ich finde ich cool.
Ja, auf jeden Fall. Würde ich genauso machen.
Ja, ich meine, bei Isa hatte, glaube ich, blau gespielt. Da war dann eine von den Hexen, sah so ein bisschen viktorianisch-goff-mäßig aus. Fand ich auch irgendwie cool. Die sah bei mir dann halt auch wieder komplett anders aus, ne? Also, war schon irgendwie witzig.
Da ich ja die grüne Hexe hatte, waren das bei mir mehrheitlich so Waldschrate. Also die Leute hatten dann so typische Fantasy, ich sag mal so Naturgeist-Optik manchmal, weißt du, dass die halt alle mit irgendwie Blättern und viel Holz unterwegs waren und so. Hat mir auch gefallen.
Also mein persönliches Highlight war einfach meine Trash-Witch, weil die wirklich Also es tut mir leid, falls wir da draußen eine Hörerin haben, die Karen heißt, aber das Internet hat einfach dafür gesorgt, dass dieser Name dafür steht. Das war so eine richtige Karen, die sah so total trashig aus, hatte irgendwie Gutscheine in der Hand, hat rumgeschrien und auf ihrer Schulter saß ein schreiendes Opossum. Und allein diese Visualisierung, die schreit dich an, auf der Schulter sitzt noch das Opossum, was dich anschreit, war so, oh Gott, Arbeit mit Menschen. Oh Gott.
Ich glaube, viele unserer HörerInnen, die im Einzelhandel arbeiten, die können da relaten. Ich habe da schon ganz so Stories gehört, was
Gastro
da manchmal
abgeht. Gastro ist noch schlimmer, habe ich gehört, als Einzelhandel. Und das würde ja, ich ja schon fast hier als Gastro bezeichnen. Also in der Gastro musst du ja echt Gemüt, mein Vater sagte immer so schön, Gemüt wie ein Fleischerhund haben. Also total abgestumpft sein quasi.
Ja. Ja. Max, du wolltest zur nächsten Phase übergehen, glaube ich. So ich hätte noch vorher eine Kleinigkeit. Erzähl. Ist mir gerade nur aufgefallen, wo wir das hier in der Anleitung vor uns haben, wie mega cool das ist. Die Story wird quasi in der Anleitung fortgeführt, weil hier jetzt zum Beispiel bei der Summoning-Phase oben nochmal so ein kleines Textfenster ist mit unserem T-Fluencer, der wie so ein Moderator da quasi rangeht. Ne? Also er hat so ein Mikro in der Hand und der gibt so einen kleinen Intro-Text, der diese Phase in die Story einwebt. Ne? Also der erzählt jetzt hier von wegen, ja, ne, dieses Jahr gibt's Regeln, ne, und wir wollen das ganze Event ein bisschen spannender machen. Und das wirkt so ein bisschen wie so ein Kommentator, der in der ersten Folge von irgendeiner Sendung erstmal so die Regeln erklärt. Und es ist dann nicht mehr einfach nur dieser Nachziehstapel mit deinen Gästen, die du der Reihe nach aufdeckst, sondern ne, der T-Fluencer erklärt, was da gerade passiert. Also die Metapher wird für dich nochmal so angegeben auf so eine nette, kleine, schnell zu lesende Art und Weise. Finde ich super, super toll. Und das geht hier, glaube ich, durch die nachfolgenden Phasen. Lass mal gucken, dass ich keinen Quatsch erzähle. Doch, das kommt immer wieder, diese kleine blaue Box, die so Zusatzinfos zur Story gibt. Das war mir vorher nicht aufgefallen. Das finde ich schon wieder super, super gut.
Ja, auf jeden Fall. Also das macht er wirklich bei jeder Phase. Und das finde ich auch irgendwie ganz witzig. Einfach, weil er da halt auch wirklich, wie du schon sagtest, nicht einfach nur Story liefert, sondern erklärt dir dabei parallel ja die Regeln. Das finde ich halt mega cool gemacht.
Ja, und es ist auch wirklich so geschrieben wie so ein, genau, es ist auch so geschrieben wie so ein Sportkommentator, ne, der sich so zuschaltet und jetzt den nächsten Schritt erklärt und so. Total cool und sehr organisch so in der ganzen Art, wenn man die Anleitung so durchliest. Man wird schon beim Anleitung lesen reingezogen so ein bisschen. Richtig geil.
Ja, definitiv. Also da werden schon coole Sachen irgendwie mit eingebaut noch. Die kleine Katze gibt auch später noch ein paar Tipps in der Anleitung. Das finde ich ganz cool. Also scheint irgendwie ja der Familiar vom Influencer zu sein.
Ja, genau.
Gott, Influencer.
Kein Opossum.
Muss ich nach der Folge checken, ob das schon vergeben ist, einfach nur aus reiner Neugier, ob er schon so clever war.
Ich muss erstmal gucken, ob es Tee-Influencer gibt.
Das gibt es hundertprozentig.
Also das ist Social-Media-Content, dem sogar ich folgen würde.
Das will schon was heißen, ja scheiß, was das angeht, ein echter Boomer.
Ja, ich bin ja nicht auf Social Media.
Richtig.
Und ich empfehle euch, es auch nicht zu sein. Aber das ist ein anderes Thema.
Hört nicht auf ihn, wenn ihr nicht auf Social Media seid, könnt ihr uns nicht folgen. Falsche Herangehensweise.
Das stimmt. Macht euch im Zweifelsfall einen Account, folgt uns und dann fasst es nie wieder an. Außer um zu liken und zu teilen und ja, ihr wisst schon. Ja, es ist paradox. Max, schnell weiter, rette mich.
Ja, besser weiter in die Servicephase. Weil in der Servicephase kommt es jetzt dazu, nachdem wir unsere Warteschlange um die Lieferanten, also die Familias, bereinigt haben, steht ja eine ganze Reihe von Hexen, die bedient werden wollen. Und auf den Hexenkarten steht dann oben rechts in der Ecke immer drauf, was sie gerne hätten. Also da steht dann eine Teesorte, das sind dann so kleine Teetässchen mit einer jeweiligen Farbe drinne und darunter sind kleine Böppels abgebildet, die Toppings für diesen Tee darstellen. Und ihr kennt es vielleicht schon von Spielen wie Flamecraft und so weiter, dass die Wortwitze nicht abreißen in diesem Spiel. Und das ist auch hier der Fall. Denn nebst den Teesorten dunkler Tee, würziger Tee, grüner Tee, milder Tee, Kräutertee, Blumentee, also Früchtetee wahrscheinlich, gibt es noch die Toppings. Und die Toppings ziehen euch namenstechnisch richtig die Schuhe aus. Denn wir haben kleine Eiswürfel mit Augen drinne. Das sind Ice Cubes. Lass das kurz wirken, genau. Dann haben wir so kleine süße Zähnchen. Das sind Sweet Tooth. Mhm. Und zu guter Letzt das, was am wenigsten dusselig und komisch ist, sind die Boba Bugs. Das sind so kleine Käfer, die so Bubble Tea-artig sein sollen.
Es tut einem ein bisschen leid, sich vorzustellen, die so durchzuschlürfen durch so einen Strohhalm. Aber du hast natürlich recht, das ist wieder so sweet gemacht und keine Ahnung, andere Leute finden es wahrscheinlich überhaupt nicht witzig, aber ich kann mich über sowas viel zu sehr freuen.
Ja, ich kann mich da auch unglaublich drüber freuen. Diese Toppings sind natürlich auch mit auf diesen Hexenkarten drauf, weil die eine Hexe möchte vielleicht ihren Spicy Orange Tea mit 2 Sweet Tooth gesüßt haben, weil ihr das sonst zu spicy ist, ne? Kannst du ja alles haben. Und damit geht's in der Servicephase im Endeffekt darum, wir müssen mit unseren Teapups, also unsere magischen Teekännchen quasi, die loslaufen können, die müssen wir auf den Cityplatz schicken, zu den einzelnen Boutiquen, wie Jascha ja schon gesagt hat, um dann entsprechend Toppings für uns zu sammeln, Tee einzukaufen, beziehungsweise Tee einzukaufen ist gut, Tee zu holen, ne, sich mit dem Tee voll zu machen und wieder loszulaufen.
Mhm.
Das sind so die Kernmechaniken, wie wir diese Hexen dann später bedienen können. Das Ganze folgt immer einem relativ simplen Prinzip. Ihr platziert euren Teapup, ihr nehmt euch entweder die Toppings, die da stehen, oder macht die Aktionen, die ihr dort machen könnt. Die Aktionen, die wir machen können, sind einmal Tee nehmen. Dabei ist es wichtig, jetzt kommen wir wieder zu dem Brunnen vom Anfang zurück, wie der Brunnen steht. Weil der Brunnen ist so konstruiert, dass in jedem Feld um diesen Cityplatz herum, also um dieses Hexagon herum, eine Teeschale steht. Das sind 6 an der Zahl und 6 Orte logischerweise dann. Und wenn ich mich jetzt auf den Ort stelle, wo der gelbe Tee ist, dann darf ich mit einer Aktion meinen Teapup mit gelbem Tee füllen. Was mache ich, wenn ich den gelben Tee gar nicht brauche? Dann gehe ich bei und drehe mit einer Aktion den Brunnen beliebig weit, bis die Farbe da ist, die ich haben möchte.
Mhm.
Dann kann ich ihn damit logischerweise befüllen. Die dritte und letzte Aktion, die wir machen können mit unserem Teapup ist, und das ist wichtig, die Aktion könnt ihr immer nur mit dem Teapup machen, den ihr gerade platziert habt. Die wäre dann nachzufüllen. Das heißt, das Teapup läuft schnell zurück in unsere Hütte, kippt seinen Tee aus dem Bauch quasi in ein vorgesehenes Gefäß dafür. Wir müssen nämlich in unserem Tee Hut Storage für Tee haben, sonst können wir keinen Tee lagern. Das macht Sinn. Ich kann nicht in ein leeres Regal einfach Tee kippen. Ich brauche schon einen Behälter dafür.
Deswegen ist es bei dir so ordentlich im Gegensatz zu mir.
Sehr gut, siehst du, guck mal. Und dann läuft es wieder zurück und füllt wieder neu auf.
Mhm.
Hat den Grund, weil wir, nachdem wir das gemacht haben, dann beigehen und die Boutique-Action, heißt das, machen können. Das sind unterschiedliche Sachen. Das kann sein, dass wir uns noch Toppings nehmen können. Das kann sein, dass wir uns noch Sachen kaufen dürfen, also Upgrades kaufen dürfen. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Es gibt sogar Celebrities. Das sind berühmte, prominente Teetrinkerinnen, die wir bedienen und damit an unseren Laden anlocken können, um natürlich noch mehr Prestige für unseren Laden zu machen, weil, ey, wenn der geile Teefluencer da hinten bei mir trinkt, ey, wie cool bin ich dann, bitteschön, ne?
Der Fame.
Genau, der Fame ist wichtig und wir werden zur absoluten Fame-Hure an der Stelle. Die sind komplizierter zu bedienen, halt, haben aber auch noch ein paar Vorteile. Wie gesagt, es ist ein bekannter Teefluencer, der sich dann an unserem Stand gütlich tut. Mhm. Nachdem wir diese Boutique-Action erledigt haben, gehen wir bei und haben dann die Möglichkeit, Hexen aus unserer Warteschlange zu bedienen. Dafür können wir einmal Tee aus unserem Tee-Hut nehmen, also den wir gerade zuvor eingelagert haben. Der ist dann weg, den müssen wir wieder ablegen, vorne in den Brunnen sozusagen. Und die Möglichkeit, über unseren Teapup Dinge zu servieren. Dabei kann eine Teekanne, also ein Teapup, nur maximal eine Hexe bedienen. Und das Ganze, das muss ich anders formulieren, sonst ist es missverständlich. Ihr könnt einen Teapup nur einmal pro Hexe einsetzen. Das ist ein wesentlicher Punkt. Also wenn ich jetzt eine Hexe habe, die zweimal gelben Tee will, dann kann ich nicht zweimal den Teapup nachschenken lassen und sagen, komm, der hat ja gelben Tee drin, der macht jetzt einfach die Hexe zweimal, dann ist die ja zufrieden. Da braucht ihr zweimal so ein gelbes Teeplättchen. Das sage ich deswegen so wichtig, weil die Teepups sind ja magische Teekannen. Die dürfen also einmal ihren Tee ausschenken, ohne dass ihr den ablegen müsst. Pro Runde.
Mhm.
Pro Zug, nicht pro Runde. Und das ist ein wesentlich interessanterer Punkt, weil damit wird später taktische Planung umso wichtiger. Welche Teepups lasse ich noch auf dem Board? wie mache ich das, wie stelle ich mich auf, was liefere ich vielleicht schon ins Häuschen, bla bla bla. Die Toppings braucht ihr immer, die nehmt ihr aus eurem Regal, also aus diesem kleinen süßen Kallax-Regal auf unserem Teehut, nehmen wir die raus, wo wir die vorher eingelagert haben, hoffentlich.
Mhm.
Und dann ist diese Hexe bedient. Dann habt ihr ihren Tee geliefert, sie ist zufrieden, geht nach Hause und ihr legt sie verdeckt neben euer Spielerinnen-Tableau. Denn diese Hexe ist jetzt ein loyaler Kunde, die hat festgestellt, euer Tee ist geil.
Was ist das Risiko?
Richtig. Kunden? Die kommen leider immer wieder.
Richtig. Und erwarten auch noch, dass es genauso geil war wie beim letzten Mal.
Ja, diese verwöhnten Kunden immer. Schlimm.
Besondere oder interessante Faktor, warum das so interessant ist, diese Hexen zu bedienen. Denn die kommen wieder. Das sind loyale Kunden, die wollt ihr nochmal bedienen in der nächsten Woche, am nächsten Tag. Warum wollt ihr das? Sind sie loyal und werden nicht nochmal bedient, werden sie wieder abgelegt. Und nur loyale Hexen bringen am Ende der vierten Runde Punkte.
Mhm.
Das heißt, entweder wollt ihr die wirklich bis zum bitteren Ende, vom Anfang bis zum Ende durchschleppen, oder ihr versucht zumindest in der letzten Runde so viele loyal wie möglich zu kriegen. Das könnt ihr machen, wie ihr lustig seid. Da haben wir noch keine perfekte Taktik ermitteln können.
Ja, das ist wirklich gar nicht so trivial, ne? Weil das kann ja sein, dass du im Lauf des Spiels erst die Ressourcen so ein bisschen angesammelt hast, um dich auf die besseren, hier die Celebrities, die dir eben noch eine Zusatzbelohnung geben, eine große, vorzubereiten. Und dann ist es auch eine valide Taktik, einfach Leute quasi gehen zu lassen aus deiner Kundschaft, ne? Die dann eben nicht wiederkehren, weil du willst die nicht bedienen, ja, sondern du sparst auf andere hin. Das ist wirklich eine schwierige Frage. Wir sind da echt noch nicht zu einem Schluss gekommen.
Nee, aber man konnte, bei unserem Game konnte man zumindest sehen, dass es einen Unterschied macht. Der war nicht so signifikant, habe ich festgestellt. Aber der macht schon einen Unterschied, weil du hast dich relativ am Anfang, hast du ein bisschen auf die loyalen Kunden geschissen, hast dich erstmal auf anderen Kram konzentriert und bist dann in der vorletzten und letzten Runde beigegangen und hast angefangen, Leute loyal in deine Schlange zu stellen. Und das hat man, fand ich, gemerkt, weil du hast im Punktebereich für die loyalen Kunden hast du gar nicht so wenig Punkte weniger gehabt als wir anderen, die wir dauerhaft die Leute irgendwie bewirtschaftet haben. Du hattest aber dafür in Bereichen, die wir teilweise komplett, also ich zumindest für meinen Teil, hab die ja komplett außen vor gelassen, weil ich dumm bin. Und hast da dann richtig fett gepunktet, ne? Also da kann man, glaube ich, durchaus noch ein bisschen mehr Taktiktiefe da reinbringen.
Ja, und man muss sich da echt ein bisschen selber zügeln, weil ich finde, man hat als Brettspieler oder Brettspielerin diesen Impuls, ne, wenn du irgendwo sammeln kannst, du willst eine Reihe bilden, du willst irgendwie viele Leute für deinen Teeladen da überzeugen. Es ist ein bisschen kontraintuitiv, dann zu sagen, nee, das ist zwar entscheidend für die Punkte am Ende, aber ich lasse es bleiben. Also, es ist eine Frage des Haushaltens dann am Ende wirklich, und das ist gar nicht so leicht. Oh, was wir noch nicht gesagt hatten, Max, sobald wir eine Hexe bedient haben, legen wir die nicht nur ab, ne, sondern die haben auch immer eine Belohnung dabei.
Genau, das also, steht dann oben rechts wieder in der Ecke.
Yes, oder bei den Celebrities steht es dann unten und die Celebrities haben natürlich die geilere Belohnung dabei.
Ja, und vor allen Dingen mehr Belohnung. Das ist, finde ich, viel, viel wichtiger.
Ja, und da kommen dann auch Synergien irgendwann durch. Ne? Also dann kannst du kostenlos irgendwie einen neuen tollen Kunden auswählen und in dem Moment, wo du die Person zu einem treuen Kunden machst, wird dann auch nochmal eine Belohnung aktiviert und solche Dinge passieren dann.
Ja, das ist schon echt gut. Und vor allen Dingen die Celebrities bringen am Ende auch, wie ich schon sagte, mehr Prestige in der ganzen Geschichte. Das ist auch nochmal so ein wesentlicher Punkt, weil die bringen 6 Prestige am Ende des Spiels, eine normale loyale Hexe bringt nur 4 Punkte. Na, also gibt auch schon mal 50% mehr Punkte quasi für so eine Celebrity-Hexe.
Mhm. Dazu sagt unser Kommentator: If they want to play, make them pay.
Ja, das ist ein schöner Spruch dazu auf jeden Fall.
Richtig.
Das ist auch echt schön. Geil. Oh, herrlich. Ja, ich würde tatsächlich die Shops nicht mit euch alle im Einzelnen durchgehen, sondern einmal nur grob euch die Mechaniken einmal verdeutlichen, was wir für verschiedene Möglichkeiten haben dabei, weil die Hexen sind nicht die einzige Möglichkeit zu punkten. Wir haben noch ein paar mehr Möglichkeiten zu punkten. Aber erst machen wir nochmal die Belohnung, die Jascha gerade angesprochen hat, bei den Hexen. Die Belohnungen bei den Hexen sind oben, wie gesagt, rechts in der Ecke oder unten bei den Celebrities angezeigt. Die haben folgende Aufteilung. Es gibt Goldmünzen. Da kriegt ihr dann halt die dort stehende Anzahl in Gold. Relativ simpel. Denn wir können auch Sachen mit Gold machen. Was kommt gleich bei den Shops noch dazu? Und es gibt sogenannte Loyalitätspunkte. Das ist auf eurer Hütte oben so ein kleines Abreißkännchen sozusagen, wo ihr so einen Marker immer weiterschiebt. Das ist wie so eine Treuepunktekarte, wenn ihr so wollt.
Es ist wirklich so.
Das ist total geil.
Das ist mir gar nicht aufgefallen, du hast recht.
Ja, ja, und es ist auch immer der 10. Stempel, der dir was bringt. Also es ist wirklich eine Treuepunktekarte, Punkt. Wie beim Dönermann um die Ecke. Jeder 10. Döner ist kostenlos, so nach dem Motto. Weil wenn ihr diese Reihe durchgelaufen seid mit diesem Marker, wie gesagt, 10 Felder, dann packt ihr den wieder ganz nach vorne und bekommt einen Gutscheinmarker sozusagen. Diese Gutscheinmarker sind eine kleine Notfallversicherung. Wenn ihr eine von euren loyalen Kundinnen nicht bedienen könnt, dann ist das prinzipiell erstmal nicht schlimm. Dann sagt ihr zu dem, hey, sorry, ich kann dich nicht bedienen, hier hast du einen Gutschein für morgen.
Mhm.
Und dann sagt sich der Kunde, naja gut, okay, komme ich morgen wieder. Und gilt als abgehandelt, aber nicht als bedient. Also ihr bekommt für den keine Belohnung, wenn ihr den Gutschein benutzt. Der Kunde kommt aber morgen wenigstens wieder. Also er ist nicht verloren, nur weil ihr ihn nicht bedient habt.
Richtig. Wer will sich schon einen Gutschein entgehen lassen? Ne?
Genau, eben. Wer will sich schon dann einen Gratis-Tee quasi entgehen lassen? Niemand. Gut. Dann haben wir aber noch so ein paar kleine Sondermechaniken, die das Ganze ein wenig mehr Würze dem Tee verleihen sozusagen. Wir haben einmal den Full Moon Market, weil ich habe euch ja schon erzählt, wir brauchen Gefäße, um Tee zu lagern. Wir haben standardmäßig eins auf unserem Teehut. Das ist ein bisschen dünn, wenn man bedenkt, dass manche Celebrity-Hexen alleine irgendwie 3 Teesorten schlucken. Also das ist schon ein bisschen wenig dann. Also können wir im Full Moon Market Upgrades kaufen. Das sind so kleine Plättchen, die wir dann auf unsere Teehuts drauflegen. Die kosten dann 6, 4 oder 2 Goldmünzen für groß, mittel, klein und haben dann unterschiedliche Fähigkeiten. Das sind häufig zusätzliche Lagerplätze für eure Teesorten. Mal sind es aber auch Lagerbehälter von euren Teesorten, die den Tee kopieren. Also ich packe einen gelben Tee rein und kriege kostenlos noch einen gelben Tee dazu und sowas. Und anhand der Erzählung merkt ihr schon, man kann da echt coolen Scheiß mitmachen.
Ja. Und wie schön das auch wieder ins Thema integriert ist, ne? Also dieses, du hast ja dann teilweise so magische Portale, die so eine Teesorte klonen, wie du gerade beschrieben hast. Dann hast du so Destillierapparate, tust oben irgendwie Tee rein und dann kriegst du unten eine andere Farbe raus oder so. Also das ist alles so wunderbar in dieses Fantasy-Steampunk, je nachdem, welche Fraktion man da gerade wählt, in dieses Setting integriert und passt dann zum Thema, anstatt einfach nur diese Mechanik als irgendein Spell einfach zu deklarieren, sondern da ist dann wirklich ein Artwork hinter und es fügt sich hier wieder so schön nahtlos ein.
Ja, das finde ich auch auf jeden Fall ziemlich geil. Und das Ganze gibt am Ende auch Punkte. Also auf diesen Upgrades stehen Punkte drauf und es gibt auch Upgrades, die zum Beispiel Punkte bringen für jeden braunen Tee, den ihr eingelagert habt oder so. Na, also das war der Bereich, wo Jascha am Ende richtig reingehauen hat bei Punkten. Also das muss man wirklich sagen, Jascha hat da echt starke Punkte am Ende mit den Upgrades. Hattest du gewonnen? Ich glaube ja, ne?
Mhm.
Ja. Ja, also Success. Das hatte dir auch am Ende, glaube ich, den Sieg gebracht. Also wenn du die Punkte nicht gehabt hättest, hätte es, glaube ich, finster ausgesehen.
Ja, ist wirklich so. Also da ist einfach viel, viel dann am Ende nochmal drüber reingekommen.
Und was ich dann gleich direkt nach dem Full Moon Market einfach sagen muss, die dummen Wortwitze hauen übrigens hier richtig rein. Das ist nämlich Howells Warehouse, aber nicht wie Ware geschrieben, sondern wie Werwolf. Und der Typ ist einfach ein Werwolf, der gerade Kisten schleppt. Und dieser Laden hat in der ersten Runde keine Ware. Warum hat er keine Ware? Weil die Ware, die in der letzten Runde im Full Moon Market nicht gekauft wurde, geht dann am Ende der Runde quasi runter ins Warehouse und wird dort günstiger verkauft. Das ist also ein Restpostenladen, Leute. Tut euch das mal rein.
Der Typ geht im Dunkeln los und plündert dann das Lager. Der geht Containern und kommt dann mit den Artikeln, die keiner wollte, in seinen eigenen Shop.
Es ist einfach großartig.
Wo es viel günstiger ist.
Es ist einfach großartig. Also das muss man wirklich so sagen. Dann
ist auch wieder eine spannende Strategie, ne? Weil da kannst du auch wieder so ein bisschen pokern. Ist jetzt nicht so richtig push your luck, aber du kannst zumindest darauf spekulieren, dass du dieses oder jene Upgrade gerne hättest, aber nur, wenn es in den Secondhand, sage ich jetzt mal, da in den Ramschladen reinkommt. Und das kann dir natürlich vorher jemand wegkaufen, wenn jemand sagt, okay, ich bezahle mehr dafür, weil ich es unbedingt haben will. Also es lohnt sich da auch ein bisschen auf die anderen Acht zu geben und aufzupassen.
Ja, das auf jeden Fall. Also das ist einfach großartig gewesen. Ja, dann gibt's noch so ein paar Läden, wie zum Beispiel Mace Specialties. Badumts. Wortwitz reißen, wie gesagt, nicht ab. Da kriegt ihr zum Beispiel am Ende, könnt ihr einen besonderen Tee kaufen für 2 Münzen. Die haben auch viele verschiedene Fähigkeiten und sind teilweise echt stark. Und wenn ihr sie am Ende nicht benutzt, gibt es dafür 2 Prestige, wenn ihr sowas nicht benutzt habt. Mega cooles Zeug dabei. Wir haben den Celebrity Crush. Das ist quasi die Celebrity Lounge der Messe. Da kannst du die Celebrities quasi gewinnen. Dann gibt es den Hex-Support, das ist ja, haben wir ja vom Influencer gelernt, dass dieses Jahr auf dieses Hex-Problem geachtet wurde. Das ist halt der offizielle Messe-Support dazu, da kannst du dir dann Hex-Support, also so Schutz sozusagen davor kaufen nochmal. Dann werden die jeweiligen Hexen, die an diesen magisch geschützten Ausgabefenstern an deinem Stand stehen, werden nochmal speziell bepunktet am Ende. Also alles ganz cool gemacht eigentlich. Und zu guter Letzt gibt es den Brew to go und das finde ich mega cool, weil es gibt in dem Spiel To-Go-Bestellungen, Leute. Das sind dann Leute, die nicht bei euch am T-Hut stehen, sondern die einfach eine To-Go-Bestellung gelöst haben. Die punktet ihr über das gesamte Spielbrett mit allen zusammen. Da gibt es dann Punkte, also Loyalitätsdinger für beitragende Spieler, da gibt es dann Gold für den servierenden Spieler und am Ende gibt es für euch dann als servierenden Spieler auch Siegpunkte dafür. Na, also die sind mal komplizierter, mal einfacher zu schaffen, sind aber die Mechanik, wie alle irgendwie das Board im Blick behalten müssen. Weil am Ende meines Zuges sage ich immer den Last Call an, also letzte Runde im Endeffekt in einem Restaurant. Und dann müssen alle gucken, ob ihre To-Go-Bestellungen irgendwie mit irgendeiner Situation auf dem Spielfeld zusammenpassen. Dabei kombinieren sich die Teesorten in den Teapubs mit denen im Brunnen.
Richtig.
Und das sind nochmal so die zusätzlichen Mindgames. Wie man da richtig Punkte machen kann. Himmelhilf.
Ja, da passiert richtig was. Also so ein Last Call oder eine To-Go-Order kann zum Beispiel sein, hier, wie es in der Anleitung als Beispiel angegeben ist, 2 grüne Tees und 1 schwarzer Tee auf einem Slot, also auf einem Laden an einer Station. Und in dem Moment kann man dann wirklich gucken, ob die Situation gerade gegeben ist in dem Moment. Und da wir diese To-Go-Orders halt alle für uns verdeckt auf der Hand haben, kann man das auch schwer irgendwie gezielt manipulieren. Aber zu meinen eigenen Gunsten kann ich zum Beispiel schon, wenn ich in der Vorbereitungs... Nee, warte, wie heißt die Phase, wo ich den Brunnen drehen kann?
Das ist die Service-Phase.
Die Service-Phase, genau. Ich kann ja da zum Beispiel schon, je nachdem, wenn ich weiß, ich bin der letzte Spieler in dieser Runde, dann kann ich gucken, ob ich eine Aktion lieber ausgebe, um den Brunnen schon mal richtig hinzudrehen. Weil für die To-Go-Bestellung eben das, was im Brunnen und dem dazugehörigen Feld in den Teapubs gerade lagert, das ist das Relevante, womit die To-Go-Bestellungen abgewickelt werden können. Und ich kann mich darauf vorbereiten, ich kann vielleicht auch, wenn ich irgendwie mitbekommen habe, dass jemand anders auf diese oder jene Farbe da spekuliert, kann ich auch gucken, dass ich den Brunnen von ihm wegdrehe oder irgendwas was Unsinniges damit noch mache. Also das hat auch wieder so einen zusätzlichen Spielraum.
Das stimmt. Finde ich auch, ist eine zusätzlich coole Komponente, wie gesagt, dass alle halt irgendwie am Ball bleiben. Ne?
Richtig, genau. Das ist halt nochmal rein aus der Gameplay-Sicht für alle Beteiligten irgendwie schön, dass man immer mal wieder so aktiviert wird, quasi in seinem Dämmerzustand, wenn man mit seinem eigenen Zug durch ist.
Richtig, man driftet halt nicht in ich guck mal aufs Handy ab meistens.
Ja,
das
genau.
Finde ich ganz gut gemacht. Ja, das war aber soweit eigentlich der Mechanikenteil. Am Ende von der 4. Runde haben wir den Punkt, dass wir auf so einem kleinen netten Schreibblöckchen oder auf einem eigenen Block, je nachdem, fangen wir an durchzupunkten. Münzen, Tee, der übrige ist Upgrades, ne, Kunden und so weiter und so fort. Und am Ende haben wir dann unsere finale Punktzahl und wissen, wer von uns die prestigeträchtigste Hexer auf der Messe war. Und dabei würde ich es mechanisch eigentlich auch schon belassen, Jascha. Und dir jetzt mal ein bisschen Redezeit überlassen und an den Look and Feel abgeben, wenn du nichts mehr hast.
Ja, sehr gerne, Max. Zum Look and Feel. Einmal finde ich, das gesamte Spielmaterial ist sehr, sehr schön wertig gemacht. Also mir sind da jetzt keine großen Mängel irgendwie aufgefallen, dass irgendwas flapsig oder halt unsauber verarbeitet wäre. Ist alles irgendwie ganz schön. Das Drehrad in der Mitte hat es mir richtig angetan. Ich weiß nicht wieso, aber so bewegliche Teile, die dann auch gut installiert sind und nicht irgendwie rumfliegen und einen nur nerven, das macht irgendwie was. Und die Mechanik hinter diesem Drehrad ist halt auch toll. Also das ist für mich der Mittelpunkt des Spiels. Passenderweise. Finde ich sehr gut. Ich finde, dass die Artworks generell der absolute Hammer sind. Ne? Also ich habe eben in der Vorbereitung auf die Folge hier in der Anleitung noch Ausschnitte vom Artwork gesehen, die mir im laufenden Spiel gar nicht aufgefallen sind, weil da wirklich sehr, sehr viel Liebe zum Detail ist. Also wie die einzelnen Stationen gemacht sind, die Celebrities sind alle irgendwie witzig gemacht. Die haben natürlich alle irgendwie so Influencer-Allüren, ne, wie sie so dastehen und aussehen. Das ist alles sehr witzig und niedlich gemacht. Die Toppings selber sind ultra cute und wir haben die Namenswitze überall, die wir von Flamecraft schon kennen. Also ja, so das ganze Design des Spiels ist einfach ein großer Pluspunkt noch zusätzlich zu der coolen Mechanik. Ja, und was wir am Anfang schon angesprochen hatten, ne, dass man sich sogar da die Mühe gemacht hat, noch einen oben drauf zu setzen und streng genommen dann halt mehr Artwork erstellt hat, als man notwendigerweise eigentlich gebraucht hätte. Das finde ich das machen sehr, sehr wenige Spiele. Muss man hier echt mal hoch anrechnen. Sehr, sehr schön alles. Ja, wie ist es denn bei dir, Max? Habe ich was vergessen?
Nö, du hast eigentlich nichts vergessen, so vom Grundprinzip her. Was ich gerne hervorhebe bei T-Witches ist einfach, wie schön sich so Mechanik ins Spielmaterial einfügt. Wir hatten das Thema mit dem Brunnen ja schon, dass der einfach so cool zu drehen ist. Das ist ein schönes haptisches Feature, finde ich, wo man einfach sagt, ey geil, ich kann dann Brunnen drehen, der bewegt sich vernünftig. Das ist wie bei Stunde der Maus zum Beispiel. Da hat sich das ja auch alles vernünftig gedreht und vernünftig angefühlt und nicht so hakelig, wakelig, kacke, ne? Sondern es war einfach ein guter Flow dahinter. Und ich persönlich finde, dass wie die T-Pubs aufgezogen sind, mega geil. Weil die T-Pubs, liebe Leute, das haben wir euch noch gar nicht erzählt, die lagern ja den Tee ein. Die haben also in der Mitte ihrer Figur, das ist ja so ein flaches Pappplättchen, was ihr hinlegt, haben die eine Vertiefung. Die sind quasi zwei Ebenen. Haben die eine Vertiefung drinne, wo ihr dieses Teeplättchen auch wirklich reinlegen könnt und es fällt nicht raus. Also ihr müsst es wirklich aktiv umstülpen, damit das Teeplättchen in eure Hand fällt, wenn ihr den T-Pub leer macht. Und das finde ich ist super schön, weil das A, ein sehr, sehr sauberes Feature ist. Also es sorgt dafür, wenn Jascha, Isa und ich alle unseren T-Pub auf demselben Feld haben und irgendwer kommt blöd gegen das Board, kegeln nicht alle Teesorten wild durcheinander. Und wir wissen nicht, oh scheiße, hatte Jascha jetzt den grünen oder hatte Isa den grünen oder hatte ich den grünen oder hatten wir den alle, ne? Sondern die fallen nicht raus. Die verrutschen vielleicht, aber das ist egal. Also die T-Pubs rutschen für sich durch die Gegend, aber der Tee bleibt drin. Ist quasi der Deckel drauf. Und das finde ich ist mega geil gemacht.
Ja, was auch sehr, sehr schön einfach passt, ne? Du füllst deine T-Pubs ja mit Tee auf und dass man dann da diesen Blipsi so formschön passgenau da reinsetzen kann, das ist wieder sehr satisfying.
Ja, auf jeden Fall. Und generell sind halt, reiten wir immer drauf rum, die Artworks sind toll gemacht. Und ich finde halt auch, muss ich tatsächlich sagen, mein innerer Monk ist über dieses Kallax-Regalsystem auch irgendwie sehr happy, weil du nicht irgendwie so einen Haufen von Kram neben deinem Spielertableau liegen hast, sondern du hast wirklich neatly sortiert alle Zutaten, alle Tees da drinnen liegen und siehst auf einen Blick, was habe ich da eigentlich und musst nicht erst durchziehen, wie viel Sweet Tooth habe ich, 1, 2, ganz viele. Nee, sondern ich sehe direkt, das sind die Felder, die ich habe und das ist belegt, ne, so nach dem Motto. Das finde ich halt immer ganz geil.
Auch die Upgrades, die du kaufen kannst, die integrieren sich in dein Kallax-Regal, nenne ich es, in dein Lager und haben auch die passenden Maße dafür, dass die wirklich Slots einfach nur verändern sozusagen, aber sich in dein Lager insgesamt integrieren. Und das ist halt richtig viel wert, wie du sagst, man muss nicht daneben irgendeine Zusatzkarte jetzt legen, sondern das bleibt ganz überschaubar. Ja.
Also das muss man wirklich sagen, mit dem Spieltableau kommt man ganz gut hin, finde ich.
Mhm. Ja.
Ja, aber mehr habe ich zum Look and Feel eigentlich auch nicht zu ergänzen. Wir sind da wie immer relativ deckungsgleich, was wir toll finden, also von daher.
Sehr gut.
Nothing more to say.
Sehr gut, sehr gut. Soll ich da mal mit den Tops und Flops weitermachen,
Max? Mach du ruhig mal weiter, dann kann ich gleich mit angliedern. Wahrscheinlich haben wir sowieso wieder
dasselbe. Pass auf, dasselbe. Was hältst du vom Sandwich? Ich mache Flop und Top und dann
mache ich Top und Flop?
Nee, ich mache Top und Flop. Du machst Flop und Top, damit wir mit Top enden.
Natürlich, damit wir mit was Positivem enden. Wie beim Referat in der Schule früher. Sagt was Positives. Ich finde das beeindruckend, dass ihr euch mit so einer Scheiße nach vorne getraut habt.
Hat frei vorgetragen.
Hat Folien benutzt, fand ich gut.
Ja. Also, ich leg mal los. Mein größter Top-Punkt, der dieses Spiel irgendwie auszeichnet, ist, wie viele, viele, viele Möglichkeiten und Mechaniken da drin stecken. Ne? Wir haben Push Your Luck, Wir haben dieses Lager, also dieses Platzmanagement. Wir haben das Worker Placement als das Zentrale. Du hast natürlich durch das Worker Placement auch so ein Ressourcenmanagement, wie man es kennt. Du kannst manipulieren, indem du halt das Rad zum Beispiel bedienst. Da kannst du die Zugvoraussetzungen für deine Mitspielenden beeinflussen. Du hast so ein bisschen Turn-Economy. Du musst darauf achten, dass du am besten Synergien erzeugst. Die Reihenfolge deiner Aktionen und deines Einsammelns sind wichtig. Es gibt Upgrades, dass du einen gewissen Progress darin hast in deinen Möglichkeiten. Also es ist spielmechanisch so viel hier drin bei T-Witches. Und trotzdem erschlägt einen das Ganze nicht. Die Erklärungsphase hat ein bisschen länger gedauert als bei anderen Spielen, einfach weil das einmal alles ja gesagt und gezeigt werden muss. Aber man hat wirklich nach einer Runde sehr schnell so das Gefühl, dass man da jetzt so connected hat und weiß, was da passiert. Man hat vielleicht noch nicht so hundertprozentig den Durchblick, was sich jetzt lohnt. Ne? Also man muss natürlich ein bisschen lernen da drin. Aber du hast diese Masse an Mechaniken und du bist trotzdem nicht erschlagen. Und da wundere ich mich bis jetzt noch drüber, dass das so super funktioniert. Richtig krass.
Ja.
Ja. Zwei Sachen, die wir gerade beim Look and Feel schon super bewertet haben. Ne? Das Material ist super. Es ist alles sehr stimmig, auch dann in die Story und in die Metapher integriert. Ne? Was da passiert, wird alles in der Mechanik und im Artwork abgebildet. Dabei ist das Ganze mit viel, viel Humor, es ist cute, es ist cozy und trotzdem komplex, was einen halt wunderbar abholt, auch als Kenner oder Kennerin von Brettspielen. Sehr gut. Und mein letzter Top, was du eben ja auch schon angekündigt oder worüber wir schon gesprochen hatten, diese To-Go-Orders. Ich glaube, dass man da von Flamecraft ein bisschen gelernt hat. Na, es ist ja aus der gleichen Feder wie Flamecraft im Grunde genommen. Und wir hatten bei Flamecraft ja schon bemängelt, dass man da, wenn man seinen Zug fertig hat, erstmal ein bisschen Wartezeit hat. Jetzt sind die hier ja losgegangen und haben mit T-Witches an Komplexität nochmal einen draufgelegt, sodass das Risiko ist, dass die Züge pro SpielerIn eben natürlich nochmal länger werden und dass man sich das dann noch überlegt hat, diese To-Go-Orders, um die Leute da noch so ein bisschen aus dieser Lethargie rauszuholen und einen Grund zu geben, motiviert zu bleiben und am Ball zu bleiben. Das haben sie sehr, sehr schön gelöst. Das ist auch nicht zu aufdringlich. Die To-Go-Orders sind jetzt nicht überkomplex, aber es ist einfach so ein Stupser, so ein kleines Wachrütteln. So, hey, hier, Last Order. Ne, muss man ja auch laut ankündigen. Ja. Und dann sind alle am Tisch, gucken dann so auf von ihren Handys im schlimmsten Fall oder werden einfach nochmal zusätzlich aufmerksam gemacht. Richtig, richtig toll. Ganz viel Schönes drin in dem Spiel.
Ja, muss ich auch sagen. Das sind coole Sachen
dabei. Okay, zu den Flops. Da habe ich nur zwei. Der erste ist sehr, sehr schwammig, würde ich mal sagen, weil es eher so mein Gefühl ist. Ich konnte das noch nicht so richtig analysieren. Aber bei mir war es zum Beispiel so, ich habe in der Runde, die ich ja gewonnen habe, die letzte, ich habe es gar nicht drauf angelegt, viele Toppings zu sammeln. Ich habe das nie bewusst verfolgt. Ich hatte aus irgendeinem Grund passiv immer genug Toppings bei der Hand. Und ich bin mir nicht sicher, weil ich glaube, ihr habt die Erfahrung nur bedingt gemacht. Ich glaube, Mona hat mir da auch zugestimmt, dass sie so unbeabsichtigt ganz, ganz viele Toppings immer so zugeschmissen bekommen hat. Ich habe das Gefühl, dass da vielleicht einfach so die Station, wo ich meine Worker dann am Ende hinschicke, dass die nicht so gut gebalanced sind. Dass man an irgendeinem Punkt im Spiel einfach automatisch sehr viel davon hat. Ist ja per se nicht unbedingt schlecht, denn man kann sich auch bewusst dafür entscheiden, dass irgendwie dieser Teil in der Spielmechanik im Laufe des Spiels ein bisschen weniger wird, ein bisschen an Bedeutung verliert. Aber es fühlte sich viel an, einfach für mich am Ende. Und mein zweiter Flop ist eigentlich nur ein Flop, wenn man nicht die richtigen Voraussetzungen dafür hat, nämlich der Platz. Also Max, korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber das ist jetzt das erste Brettspiel, an das ich mich erinnern kann, wo dein großer Spieletisch komplett ausgefüllt war mit dem großen Tableau in der Mitte, mit unseren Karten, die wir vor uns jeweils dann so ausgebreitet hatten an den Seiten. Da war selbst der dicke Spieltisch bei dir zu Hause ziemlich gut gefüllt.
Ja, auf jeden Fall. Also so ein ja. Für euch zum Vergleich, falls ihr die Maße euch angucken wollt, ist es ein Hühnekoloss, der bei uns zu Hause steht. Das ist schon ein ordentliches Brett, was da steht. Also der hat 1,80 mal 1,20, glaube ich, als Maße.
Ja, also na klar, man kann sich immer ein bisschen enger zusammenrücken und so quasi Kante an Kante seine Handkarten dahinlegen. Natürlich ist das so. Aber ich glaube, bei unserem Tisch, an dem wir immer spielen, wäre das sehr, sehr eng geworden, ja. Selbst mit der Ausziehfunktion. Ja. Aber das, wie gesagt, ich glaube, wir haben ja so eine Brettspiel-committete Community bei uns, die wahrscheinlich auch den entsprechenden Platz dafür haben. Aber ich kenne auch Leute, die hätten allein da schon ein Problem, irgendwie erstmal so die Oberfläche zu finden. Wenn ich so an meine Studenten-WG-Zeiten zurückdenke, da hätte ich das auf dem Fußboden spielen müssen. Ja. Ich meine, ist auch nicht so schlimm, aber trotzdem.
Hey, wir haben früher auch in den WGs so von Jo zum Beispiel oder so, haben wir auch auf dem Boden Zombieside gespielt, auf dem Parkett, weil wir keinen Tisch hatten, der groß genug war für Zombieside. Also von daher, das geht alles. Aber um da eben kurz einmal eine Bresche zu schlagen fürs Spiel oder eine Lanze zu brechen, das liegt halt aber auch daran, weil es thematisch alles schön passend gelegt und hingepackt wird.
Ja.
Ihr habt an dem Full Moon Market, legt ihr direkt oben an die Kante die Upgrades, die ihr im Full Moon Market kaufen könnt. Das gleiche macht ihr unten mit Howell's Warehouse. Oben beim Celebrity Crush habt ihr die Celebrity-Hexen liegen. Unten beim Brew to Go habt ihr die To-Go-Bestellungen liegen. Das liegt alles daran, dass das direkt an die Boards angelegt wird, damit es schön ordentlich sortiert ist. Wenn man das alles auf einen Haufen schmeißt und sich merkt, dass das da liegt, dann braucht man das auch nicht. Ne? Also dann kommt man wahrscheinlich auch mit weniger Platz hin, würde ich vermuten.
Da hast du recht. Aber ich glaube, da ist dann wirklich auch wieder dieser Gedanke, dass wir so viele Mechaniken haben und man versucht, das dann auf dem Spielfeld übersichtlich, also zusammen, was zusammengehört im Grunde genommen, da abzubilden. Also kann ich vollkommen nachvollziehen, dass man das so macht. Aber man muss wirklich das im Hinterkopf haben, dass man dafür eine Menge Platz braucht.
Ja, denke ich auch mal. Also das darf man nicht unterschätzen.
Okay, das wäre es aber auch schon von mir, Max. Was hast du denn noch Schönes im Gepäck?
Ich fange mal ein bisschen mit den Negativpunkten bei mir an. Ich habe einmal die Regelkomplexität als Negativpunkt mit angeführt, weil das eine hohe Einstiegshürde ist, weil man hat viele Aktionen, wir haben zwar nicht viele Phasen, ne, also gut, die einzelnen Phasen sind wieder in vieles unterteilt, und die ganzen Komponenten, die könnten für Einsteiger wirklich überwältigend wirken. Ist also jetzt nicht unbedingt das einsteigerfreundlichste Spiel, würde ich sagen, vom persönlichen Empfinden her. Dann vielleicht lieber sowas wie Flamecraft, das ist vielleicht etwas zugänglicher, was das angeht. Die Downtime kann bei 4 Spielenden wirklich lang werden. Ich erinnere an Monas letzten Zug. Die muss ich da jetzt einfach als negatives Beispiel hernehmen. Da hat Mona in ihrem Zug irgendwie 20 Minuten, glaube ich, an ihrem Zug rumgedoktort, um einen T-Pub zu platzieren. Das nimmt Zeit und das nimmt Drive aus dem Spiel raus. Das ist auch okay, das ist ja ein Taktikspiel. Wir spielen ja alle, um im Zweifel zu gewinnen. Aber das ist ein Risiko bei diesem Spiel. Wenn das 4 Leute machen, dann sitzen wir 80 Minuten an einem Zug. Na?
Ja, also nehmt Zeit und Platz mit.
Genau. Oder beschränkt euch ein bisschen, was eure Züge angeht und versucht nicht, die dritte Schachpartie von Magnus Carlsen nachzuspielen, sondern platziert euer scheiß Tipp ab.
Das neue Motto für T-Witches.
Ja. Place your fucking cool. T-Pub. Oh Gott, nee. Und das letzte Flöppchen bei mir ist der themenspezifische Fokus. Dadurch, dass das so themenspezifisch aufgearbeitet ist, dieses Spiel, hast du natürlich das Problem, dass du wirklich jemanden nur abholen kannst, wenn er dieses Fantasy-Hexenthema cool findet und sich über Themenmetaphern genauso beömmeln kann wie wir. Jemand, der mehr so diesen furztrockenen Humor hat und Fantasy-Kacke findet, den wirst du mit dem Spiel nicht kriegen. Ja. Deswegen bezeichne ich das schon liebevoll als Flöppchen. Das Flöppchen arbeite ich aber auch gleich wieder in einen positiven Faktor mit ein, weil ich persönlich finde diese thematische Umsetzung einfach großartig. Das ist super umgesetzt, auch durch diesen Influencer, der dich da voll textet in der Anleitung, wirst du sofort irgendwie in dieses Spiel und in diese Welt reingezogen. Und das, finde ich, funktioniert echt super. Das ist ein sehr, sehr immersives Spiel, finde ich. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
Ja, genau das ist es, ne? Also das schon beim Anleitung lesen beginnt quasi die Immersion bei dem Ganzen.
Ja, dementsprechend finde ich das halt auch eine große Stärke von dem Spiel. Es ist zum einen eine Schwäche, wenn du dieses Thema kacke findest, aber zum einen auch eine große Stärke, wenn du, wie wir, dieses Thema witzig findest und gut findest.
Ja. Ne? Ich meine, die Verzweiflung, wenn dir treue Kunden weglaufen.
Genau.
Ich meine, man kann es strategisch einsetzen, aber es tut auch ein bisschen weh.
Ja, weil du denkst, Mann, den hätte ich doch letzte Runde dann gar nicht erst bedienen müssen, so ein Dreck. Ne?
Ja, wir haben uns doch so gut über seine Familie unterhalten. Und jetzt geht er einfach.
Ich hoffe, dein Dackel, du, läufst dir weg. Arsch. Das zweite, finde ich, ist eine richtig gute Kombination von verschiedenen Mechaniken.
Ja.
Also Worker Placement holt mich ja generell vom Grundsatz her ab. Push Your Luck dagegen nicht so sehr, aber durch diese Worker Placement Geschichte dazu und dass Push Your Luck begrenzt ist durch diese gesicherten Fenster, nenne ich das jetzt mal, diese 3 Stück. Also du stehst ja nie komplett nackig da, wenn du Pech hast. Na?
Richtig. Du hast ja immer. Du ärgerst dich nur über deine eigene Gier, genau. Aber nicht über das Spiel.
Genau, aber du hast ja immer noch eine Möglichkeit, quasi sinnvoll am Spiel teilzunehmen. Selbst wenn du gehext wirst, direkt bei der vierten Hexe, die du aufdeckst, ja gut, legst du den halt ab, was soll's, hast du aber immer noch drei, die du bedienen kannst in dieser Runde. Ne?
Mhm.
Und dadurch, dass du dann halt auch das Ressourcenmanagement und dieses ganze Upgrade gesammelt hast, brauchst du ja im Zweifel in der Runde auch keine Hexe. Ne, wenn es richtig dumm läuft, dann bediene ich halt in dieser Runde keine Hexe. Dann kann ich mich im Gegensatz zu allen anderen aber voll darauf konzentrieren, Gold zu sammeln und mir Upgrades zu kaufen und Tee zu sammeln, dass ich meine Tee-Hard vollpumpen kann mit Tee und nächste Runde richtig eskalieren kann, wenn ich dann Glück habe und mehr Hexen ziehe. Ne?
Ja, genau das ist es.
Also eine tolle, stimmige Kombination von Mechaniken, die aber auch im Ganzen nicht aufgesetzt und nicht drüber gebapscht wirken, finde ich. Weil es hat alles irgendwie seinen eigenen Sinn in dieser Welt. Du baust deine Schlange mit diesem Push-Your-Luck auf, das ist die Warteschlange vor deinem Laden, du hast das Ressourcenmanagement, weil du brauchst die Teezutaten, Worker-Placement, weil wie kriegst du die Teezutaten. Also das ist alles irgendwie stimmig ins Spiel eingebaut und wir haben nicht, dass wir da irgendwie Form follows Function hat, ne? Sondern es ist eins sozusagen. Es passt toll zusammen, finde ich.
Ja, absolut. Max, nur ganz schnell eingeworfen, ja. Bevor du den nächsten Punkt machst. Das einzige Mal, dass ich das Gefühl hatte, an so einer Sackgasse zu sein, ne, wo ich wirklich nichts machen konnte, lag daran, dass die anderen Mitspielenden die entsprechenden Orte für meine Arbeiter da schon besetzt hatten.
Das stimmt, ja.
Es ist, wie du gerade sagtest, ne, selbst wenn man keine einzige Hexe bedienen kann, du hast immer Möglichkeiten voranzukommen. Du hast nie das Gefühl, dass jetzt dein Zug komplett verschwendet wäre. Ist vielleicht nicht so gelaufen, wie du es dir vorgestellt hast, aber es war bei mir die letzte Spielrunde, in der einmal dieses Gefühl war, oh Mann, jetzt kann ich mit meinen Sachen hier gar nichts anfangen. Und das war halt einfach ein unglücklicher Zufall, weil meine Strategie in eine ähnliche Richtung ging wie die von vielen anderen in dieser einen Runde. Aber ansonsten, ne, kann man dem Spiel da echt nichts vorwerfen.
Das stimmt. Und du hast ja eine gewisse Einflussmöglichkeit. Wenn du denkst, scheiße, die Aktion, die ich da machen will, wenn ich die als letztes erst machen kann, dann ist die weg. Dann kannst du ja immer noch in der Summoning-Phase pokern und hoffen, dass du die längste Schlange gebildet kriegst. Mhm. Ne, da hast du genau, ja auch irgendwo wieder Einfluss drauf, indem du Risiko eingehst. Weil verlieren tust du dann im Zweifel so oder so, ob ich jetzt Letzter bin oder zumindest die Chance habe, der erste Spieler zu sein. Ne? Da kannst du ja das Risiko quasi dann pushen mit dem Push Your Luck wieder. Deswegen finde ich das so eine interessante Kombination aus Worker Placement und Push Your Luck.
Ja, weil es entsteht so eine Wagenmechanik irgendwie, ne? Also du kannst wirklich dir überlegen, wie sind meine Voraussetzungen hier an dem Ende, bei dem Worker Placement selbst, hier welchen Platz kann ich irgendwie belegen? Und wenn ich merke, oh, das sind meine Aussichten jetzt in der Runde gar nicht so gut, dann gehe ich halt ein bisschen härter bei dem Push Your Luck ins Gericht, ne? Und versuche da mein Bestes.
Ich erinnere dich an meine zweite Runde zum Beispiel in der Partie, die wir das letzte Mal gespielt haben. Da habe ich das so gesteuert gekriegt, dass ich jede zweite Hexe, also jede zweite von jeder Farbe, entweder in meinem loyalen Kundenstapel hatte oder aber in meinem Ablagestapel. Ich konnte mein komplettes Deck, ohne mit der Wimper zu zucken, aufdecken.
Das ist schon krass.
Und dann hatte ich da irgendwie 8 Hexen liegen oder so. Also eine Schlange von 8 Leuten da stehen.
Dann stimmt, dadurch, dass man den Abwurfstapel... ja, richtig. Und dadurch, dass du den Abwurfstapel ja jederzeit dir auch anschauen kannst, kannst du dir immer so die Wahrscheinlichkeit überlegen, ne? Welches Risiko habe ich jetzt, wenn ich meine Schlange hier aufbaue. Ja.
Eben, genau. Das finde ich ist eine schöne Mechanik. Push Your Luck, Worker Placement, tolle Kombination. Finde ich super. Und mein dritter und letzter Pluspunkt ist einfach die Ausstattung des Spiels. Also die ganze Haptik und Optik, hast du ja auch schon gesagt, das macht einfach Freude. Die Tokens, die Karten sind cool, die Artworks sind cool. Dieser Brunnen, finde ich, ist eine tolle Sache, die neu ist, die irgendwie Bock macht, daran rumzuspielen, in Anführungsstrichen. Na, also es ist schon cool gemacht und es passt alles prima in den Karton wieder rein. Du musst nichts dauerhaft zusammenbapschen, kannst alles auseinanderbauen, um es dann wieder ordentlich zu verstauen. Also das ist schon geil.
Ja, 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 ja.
Also damit würde ich auch schließen.
Ja, sehr gut. Dann lass uns doch mal zur Bewertung gehen.
Ja, ich mache da jetzt einfach mal ganz kackenreiß weiter, weil ich gerade eh so schön im Redefluss bin. Bei mir kriegt T-Witches tatsächlich eine 9,5 von 10. Also eine recht hohe Bewertung.
Mhm. Okay. Ja, Max, Wunder über Wunder. Bei mir auch 9 von 10, einfach weil ich keine halben Punkte gebe. Aber ja, wir haben über die Tops und Flops gesprochen. Es ist ein Megaspiel. es holt mich voll ab, was so den Schwierigkeitsgrad angeht, die Komplexität. Es ist halt wirklich ein Kennerspiel, muss man sagen. Aber es fasziniert mich auch total. Ne? Wir hatten jetzt schon so oft über diese ganzen Mechaniken gesprochen, die da drin stecken. Total, total cool, dass das in so einem runden Konzept funktioniert und man sich nicht irgendwie erschlagen fühlt dabei. Also da sind wirklich Leute am Werk, die genau Ahnung haben, wie man ein gutes Brettspiel macht. Also einfach nur gut.
Ja, und vor allen Dingen auch unter dem Gesichtspunkt halt, dass wir, zumindest ich für meinen Teil und Mona auch ein bisschen, die Sorge hatten, dass es halt Flamecraft 2.0 wird. Ne?
Ja, einfach
weil es so cute aussah und es war Worker Placement und du hattest dann halt diese T-Pubs statt den Drachen und da haben wir dann gedacht, oh komm.
Allein diese Station, wo du hingehen kannst mit den drei Slots, wo du deine Arbeiter platzieren kannst, das sieht ja wirklich sehr aus wie Flamecraft.
Deswegen hatten wir da Sorge, aber es ist Flamecraft in komplexer, finde ich persönlich. Und das ist schon gut,
ja, muss
ich sagen.
Den Gedanken hatte ich tatsächlich auch, dass T-Witches und Flamecraft so ein tolles Duo bilden, was du so nebeneinander in deinen Schrank stellen kannst. Und je nachdem, wer bei dir zu Besuch ist, wenn das Leute sind, die Hardcore-Brettspiel-Nerds sind, dann holst du T-Witches raus. Und wenn du so ein Szenario hast, wie wir das letztens hatten, da hatten wir meinen Onkel und Tante mit ihrem Sohn besucht und die spielen quasi keine Brettspiele so richtig. Mein Onkel versucht das immer mal wieder so durchzubringen, aber es kommt einfach nicht zustande. Und dann haben wir da Flamecraft stattdessen eben ausgepackt und da waren alle super investiert, vor allem der Sohn war voll dabei. Und das ist, glaube ich, das Ding. Du bist da quasi für alles gewappnet, wenn du die beiden Spiele hast. Die gehören irgendwie zusammen.
Ja, definitiv. Also ich freue mich auch drauf, schon mal angeteasert, es kommt demnächst bei uns auch Flamecraft Duels an. Das ist ja storymäßig das Spiel, was die kleinen Werkeldrachen in ihrer Mittagspause im Park spielen.
Mhm.
Und das ist quasi komplett anders als Flamecraft. Also da bin ich auch nochmal gespannt. Ist aber im selben Universum. Deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt, was da so alles bei rumkommt.
Sehr cool.
Ja, aber ich würde sagen, dann können wir uns auch in die nächste Folge verabschieden, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Hat großen Spaß gemacht, Max, mit dir hier drüber zu reden, wie immer.
Mir auch. Ich werde mir jetzt gleich erstmal einen Tee machen. Weil
ja,
so viel
auch.
Tee reden, muss
Idee.
Tee her.
Das stimmt. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge erwartet euch Everdell. Wir werden, glaube ich, in der Vorbereitung das Grundspiel erstmal spielen und ich kann vielleicht noch ein paar Worte zu der Erweiterung oder zu einer Erweiterung zu Everdell sagen. Aber das ist der Plan in 2 Wochen.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, wird es in 2 Wochen auch wieder sehr, sehr cute. Und bis dahin, macht euch einen heißen Tee, genießt das mittlerweile üsselige Wetter und folgt rein, bewertet uns, teilt das Ding, liked das Ding, ihr kennt das Spiel.
So sieht's aus. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in 2 Wochen.
Bis dann. Tschüss.